Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der designierte Parteichef der FDP, Rösler, will die Freidemokraten neu aufstellen. Auf dem Parteitag der niedersächsischen FDP in Braunschweig steckte Rösler heute seinen Kurs ab. Er kündigte an, dass die Führungsmannschaft der Partei erneuert werden soll. Inhaltlich müsse sich die FDP zwar nicht neu definieren, sie müsse aber wieder glaubwürdiger werden.
Zum Abschied ein Erinnerungsfoto. 6 Jahre war Philipp Rösler Landesvorsitzender hier in Niedersachsen, nun der Wechsel an die Bundesspitze. Nicht aus Ehrgeiz, betont der Bundesgesundheitsminister immer wieder, sondern weil die Pflicht ruft. Die FDP eine Partei, der es vor allem an einem fehle.
Bei der Glaubwürdigkeit stehen wir, und das kann man sich gar nicht vorstellen, als liberale Partei an letzter Stelle.
Neues Personal will Rösler nach seiner Wahl im Mai vorstellen, darunter Patrick Döring aus Hannover als neuer Bundesschatzmeister. Er dagegen soll im Amt bleiben, Generalsekretär Christian Lindner, zeitgleich auf dem Parteitag der Liberalen in Hessen. Motivationsarbeit an der Basis.
Die Riesen, Adenauer, Kiesinger, Schmidt, die haben es nicht geschafft, die FDP zu marginalisieren. Wir werden es auch nicht den Zwergen Gabriel und Künast erlauben, meine Damen und Herren.
Doch für neuen Ärger sorgt ausgerechnet der Koalitionspartner. Die CSU nennt die Schwäche der FDP eine Infektion, die anstecken könne. Die Retourkutsche?
Und wir werden weiter den Freiheitsvirus in die Koalition bringen. Und wir wollen, dass Herr Seehofer damit infiziert wird.
Wer sich selber zum Würstchen macht, darf sich nicht wundern, wenn er als solches verspeist wird. Und die Freien Demokraten werden sich niemals zum Würstchen machen. Dafür werden wir in Zukunft sorgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Erstmal aber lieber Konfekt als Nervennahrung. Die Liberalen und ihr kommender Vorsitzender arbeiten an ihrem neuen Selbstbewusstsein.
Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen, Künast, ist offiziell Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Die 55-Jährige will den regierenden Bürgermeister Wowereit von der SPD herausfordern. Nach aktuellen Umfragen haben die Grünen bei der Wahl im September gute Chancen, in Berlin stärkste Partei zu werden. Künast will nur in die Landespolitik zurückkehren, wenn sie als Regierungschefin ins Rote Rathaus einziehen kann. Demokraten und Republikaner haben in Washington ihren Haushaltsstreit in letzter Minute beigelegt. Ohne diese Einigung hätten von heute an zahlreiche US-Behörden schließen und Hunderttausende Staatsbedienstete unbezahlten Urlaub nehmen müssen. Beide Parteien hatten darüber gestritten, wie stark der Etat gekürzt werden soll und sich schließlich auf gut 38 Milliarden Dollar geeinigt.
Frühlingsparade in Washington, als wäre nichts gewesen. Dabei hatten manche schon befürchtet, dass auch die gestrichen werden könnte. Dann lobt der Präsident den Kompromiss. Er garantiert, dass wir in unsere Zukunft investieren und zugleich Staatsausgaben kürzen und das in historischem Ausmaß, sagt er schon halb als Wahlkämpfer. Dabei hatten zuvor Amerikas Medien noch vom erbitterten Schlagabtausch berichtet, bei dem es nicht nur um Haushaltsposten ging, sondern auch um Ideologie bis hin zur Abtreibungsfrage. Auch Republikaner-Chef John Boehner stand da unter Druck seines ultrarechten Tea Party-Flügels. Ich bin erleichtert, dass wir uns geeinigt haben, sagt auch er am Ende. Damit bleibt unsere Regierung handlungsfähig. Die Demokraten reklamieren für sich, dass sie strittige Kürzungen im Gesundheitssektor verhindert haben. Es war sehr schwer, das zu erreichen, sagt Senatschef Reid. Wenn nun Ministerien schließen, dann nur, weil Samstag ist. Doch der Streit, wie sehr Amerika sparen muss, wird weitergehen. Auf Kurs sehen die Konservativen das Land noch lange nicht. Indessen überwiegt hier Erleichterung darüber, dass der Stillstand ausgeblieben ist.
So wohlwollend sind aber nicht alle. Wenn es um einen Resthaushalt für ein paar Monate schon so krawallig zuging, fürchten viele, dürften echte Etatdebatten von nun an wieder in den alten Grabenkriegen enden. Dass der Präsident da noch über genügend Führungskraft verfügen wird, um zu vermitteln, bezweifeln sie.
In Kairo hat das ägyptische Militär in der vergangenen Nacht gewaltsam eine Demonstration aufgelöst. Dabei wurde ein Mensch getötet, es gab mehr als 70 Verletzte. Zehntausende hatten zuvor die strafrechtliche Verfolgung des gestürzten Präsidenten Mubarak und seiner Führung gefordert. Auch heute versammelten sich wieder Demonstranten auf dem Tahrirplatz. Am Tag des Besuchs von Ministerpräsident Berlusconi auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa sind erneut Boote mit Flüchtlingen eingetroffen. An Bord waren mehrere hundert Menschen. In den vergangenen Tagen hatte Italien nahezu alle nordafrikanischen Migranten von Lampedusa auf andere Flüchtlingslager verteilt.
Die Behörden setzten alles daran, dem italienischen Regierungschef und den Medien eine flüchtlingsfreie Insel zu präsentieren. Ein kurzes Händeschütteln mit den Hilfskräften des Roten Kreuzes am Hafen, eine Stippvisite im Ort. Berlusconi gibt sich volksnah und erklärt, alles auf der Insel sei unter Kontrolle. Doch nur wenige Minuten vor seiner Ankunft erreichten erneut zwei kleinere Boote aus Nordafrika die Insel. Am Abend zuvor waren nach ihrer viertägigen Überfahrt mehr als 500 Menschen aus Libyen angekommen. An Bord des Schiffes Flüchtlinge aus Somalia, Eritrea und Nigeria. Viele sind extra nach Libyen gereist, um von dort nach Europa zu fliehen. Andere sind ehemalige libysche Gastarbeiter. Etwa 200 von ihnen wurden am Vormittag aufs italienische Festland geflogen. Sie können auf ein Asylverfahren hoffen, da sie von Italien als Kriegsflüchtlinge angesehen werden. Ganz anders bei den Flüchtlingen aus Tunesien. In Zukunft sollen sie sofort wieder abgeschoben werden. Sie werden abwägen, ob es das wert ist, das enorme Risiko auf sich zu nehmen, mit einem so unsicheren Transportmittel das Meer zu überqueren und dann, sobald sie hier angekommen sind, mit dem Flugzeug nach Tunesien zurückgeschickt zu werden. Die Abschiebung der tunesischen Flüchtlinge soll bereits am Montag beginnen.
Die vier großen Stromkonzerne haben ihre Zahlungen an den Fonds zur Förderung erneuerbarer Energien vorerst gestoppt. Der Fonds war im Zusammenhang mit der Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke geschaffen worden. Die Konzerne verwiesen nun darauf, dass die Regierung diese Laufzeitverlängerung für 3 Monate ausgesetzt habe. Der Zahlungsstopp sei eine logische Folge des Moratoriums. Der frühere Verteidigungsminister zu Guttenberg will offenbar verhindern, dass die Universität Bayreuth ihre Untersuchungsergebnisse zur Plagiatsaffäre bekannt gibt. Ein Sprecher der Hochschule bestätigte, dass die Anwälte von Guttenberg Vorbehalte geäußert hätten. Der Universität sei aber sehr an einer Veröffentlichung gelegen. Die Untersuchungskommission ist nach Informationen der Süddeutschen Zeitung zu dem Ergebnis gekommen, dass Guttenberg absichtlich getäuscht habe. Ein Amokschütze hat in einem Einkaufszentrum in den Niederlanden ein Blutbad angerichtet. Er tötete mit einer Maschinenpistole 6 Menschen, bevor er sich selbst erschoss. 10 Menschen wurden verletzt, 3 von ihnen lebensgefährlich. Die Tat ereignete sich in Alphen aan den Rijn, einer Gemeinde etwa 30 Kilometer südwestlich von Amsterdam.
Mindestens 10 Minuten lang soll ein junger Mann hier blindlings um sich geschossen haben. In diesem Einkaufszentrum waren am Mittag viele Familien unterwegs. Unter den Opfern sollen auch Kinder sein. Offenbar hatte der Amokschütze eine Schnellfeuerwaffe. Er lief an meinem Laden vorbei, wechselte das Magazin und ist dann schießend weitergelaufen. So ein Geräusch war das. Wir waren unglaublich schockiert. Mit einer weiteren Waffe tötete sich der Täter durch einen Kopfschuss an der Kasse eines Supermarktes. Schnell hatten die Behörden die Identität des gebürtigen Niederländers ermittelt. Wir sind so gut wie sicher, dass er allein gehandelt hat. Vielmehr wollte die Oberstaatsanwältin dazu nichts sagen. Vor Ort wurde ein Betreuungszentrum eingerichtet. Die Menschen spendeten sich gegenseitig Trost. Es ist ein Ereignis von unglaublichem Ausmaß. Wir fühlen tief mit den Opfern und ihren Angehörigen. Es ist das erste Mal, dass in den Niederlanden ein Blutbad durch einen Amokschützen angerichtet wurde.
Nach der Massenkarambolage auf der A19 bei Rostock ist eine der beiden Fahrbahnen wieder freigegeben. Gestern waren 8 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 130 wurden verletzt. Bei dem plötzlich auftretenden Sandsturm waren nach neuen Zahlen der Polizei etwa 50 Autos und Lkw ineinander gerast.
Seit 5 Stunden rollt der Verkehr auf der A19 wieder, allerdings nur Richtung Berlin. Die ganze Nacht hindurch räumten Bergungsmannschaften die Wracks von zum Teil ausgebrannten Personen und Lastwagen. Heute Mittag wurde das letzte Fahrzeug geborgen. Die Autos waren gestern in der Nähe von Rostock ineinander gerast. Ein schwerer Sturm hatte so viel Sand von einem Feld über die Fahrbahn gewirbelt, dass weniger als 10 Meter Sicht herrschten. Viele Fahrzeuge brannten. Augenzeugen und Rettungskräfte sprachen von einem Inferno auf der A19.
20 Stunden später habe ich natürlich auch immer noch die Bilder des gestrigen Tages vor Augen. Und das steckt man auch nicht so einfach so weg.
Der ausgeglühte Fahrbahnbeton soll bis morgen abgefräst und durch eine Teerdecke ersetzt werden. Das Straßenbauamt Mecklenburg-Vorpommern geht davon aus, dass dann die A19 auch wieder Richtung Rostock befahrbar sein wird.
In der Fußball-Bundesliga hätte Spitzenreiter Dortmund heute beinahe eine Niederlage einstecken müssen. Erst in der Nachspielzeit fiel in Hamburg der verdiente Ausgleichstreffer. Die weiteren Ergebnisse: Hannover-Mainz 2:0, Schalke-Wolfsburg 1:0, Freiburg-Hoffenheim 3:2. Im Spiel Stuttgart-Kaiserslautern steht es in der Schlussphase 2:3. Gestern hatten sich Frankfurt und Bremen 1:1 getrennt. Und morgen gibt's dann die Spiele Mönchengladbach gegen Köln und Leverkusen gegen St. Pauli. Die Tabelle: Dortmund hat 8 Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Hannover hat Rekordmeister München wieder von Platz 3 verdrängt. Die zweite Hälfte, sie beginnt mit Hoffenheim, in der Abstiegszone Wolfsburg, St. Pauli und Schlusslicht Mönchengladbach. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 10. April.
Das Hoch über der Nordsee bestimmt morgen das Wetter in Deutschland. Die Luft aus polaren Breiten, die einströmt, sorgt für eine teilweise sehr frische Nacht. Auch zu Beginn der kommenden Woche überwiegt Hochdruck, ehe es am Dienstag wechselhaft und spürbar kühler wird. In der Nacht ist es klar oder nur gering bewölkt. Gegen Morgen bildet sich vereinzelt Nebel. Am Tag morgen viel Sonnenschein, nur stellenweise zeigen sich auch mal lockere Wolkenfelder. Es bleibt durchweg trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden aus West, sonst aus Ost bis Nordost. Heute Nacht 6 Grad am Oberrhein und bis minus 1 Grad in den Mittelgebirgen. Am Tag 12 Grad an den Küsten und 23 Grad am Oberrhein. Am Montag ist es oft noch freundlich, meist nur lockere Wolken bis 24 Grad. Am Dienstag ist es teilweise aufgelockert, teilweise stark bewölkt, gebietsweise regnet es oder es fallen Schauer. Vor allem im Norden ist es windig. Am Mittwoch Sonne und Wolken, gebietsweise etwas Regen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.50 Uhr mit Tom Buro. Darin Machtkampf, wie die Haushaltsdebatte in den USA ideologisch ausgeschlachtet wird und Netzangriff, wie russische oppositionelle Medien im Internet attackiert werden.